Es war nur ein Seminar und interessantes Thema, aber nichtsdestotrotz würde ich gerne zu Anfang beten, denn es ist doch eine delikate Sache, das Thema, und deshalb würde ich da gerne still werden gerade. Ja, himmlischer Vater, wir wollen dir Dank sagen für diesen Nachmittag. Wir danken dir, dass wir jetzt hier im Trockenen sitzen können. Wir danken dir, dass wir jetzt über dieses tolle Thema Sexualität und Liebe uns Gedanken machen können. Und wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst. Amen. Ich habe gedacht, da das ja ein Seminar ist und wir in so einem lauschigen, kleinen, plauscheligen Runde hier sitzen, habe ich euch mal drei Fragen mitgebracht. Das mache ich sonst immer bei uns, wenn wir nur so 10 Leute haben. Und die Regie hat also sich voll ins Zeug geschmissen und hat das noch rausgetippt. Und deshalb, die ersten drei Fragen müsst ihr also jetzt erstmal selbst beantworten. Das erste ist, darf ich Sex vor der Ehe haben? Warum soll ich kirchlich heiraten? Und warum soll ich bis zur Trauung warten mit der Sexualität? So, jetzt seid ihr dran. Quatsch mit eurem linken Nachbarn. 5 Minuten. Das ist ein Seminar. Ihr habt die Fragen. Was ich jetzt zusammengetragen habe, ist einfach straightforward, einfach so ein paar Punkte, die mir in meinem Leben wichtig geworden sind. Sie sind also deshalb nicht ausführlich, nicht allumfassend. Und sie haben mir ein bisschen geholfen in meiner Freundschaftsphase, Verlobungsphase und Ehephase. Und ihr könnt euch rauspicken, was ihr wollt. Ihr werdet sowieso machen, was ihr wollt. In diesem Thema lässt sich ja keiner was sagen. Aber vielleicht denkt er ja mal über den einen oder anderen Satz nach und bleibt dann doch hängen. Das Erste, was wichtig ist und was ich gerne nicht an den Rand, sondern vorneweg stelle, ist eben, wozu sagt Gott Bravo zur Liebe und Sexualität. Erstens, Liebe und Sexualität sind gut, schlicht und ergreifend. Und es ist wichtig festzuhalten, dass wir hier also nicht über was Schmuddeliges reden, sondern eigentlich was Schönes und eigentlich eins der schönsten Dinge. Das sehen wir auch in der Bibel selbst. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dann könntet ihr irgendwann mal auch das Hohelied lesen. Da wird alles sehr deutlich beschrieben. Das eine, erstens Unterpunkt, braucht ihr nicht tippen, Unterpunkt ist Körperlichkeit. Und das ist ja das Wichtige bei Sexualität, ist ja nichts Luftleeres, sondern da will man was zum Anfassen haben. Und wir sind ja in einer sehr körperlichen Gesellschaft. Und ein Körper ist schön. Es ist was Schönes, wenn man was sieht. Ein wohlgestylten, geformten Körper ist was Wunderbares. Und in diesem Hohelied wird so ein Körper auch beschrieben. Hohelied 4, Vers 1 bis 7 wird zum Beispiel die Frau beschrieben. Da heißt es, siehe meine Freundin, du bist schön, siehe, schön bist du. Deine Augen sind wie Taubenaugen, deine Haare sind wie eine Herde Ziegen, deine Zähne wie eine Herde geschorene Schafe, deine Lippen sind wie scharlachfarbene Schnur, dein Mund ist lieblich, dein Hals ist wie ein Turm Davids, deine beiden Brüste sind wie junge Zwillinge von Gazellen und so weiter. Also sehr, sehr schön, sehr wunderbar beschrieben. Wir lachen drüber, aber sollen wir mal besser machen, ja? Kleine Hausaufgabe. Schreib deiner Freundin mal eine Beschreibung ihres Körpers. Der Mann wird übrigens auch beschrieben in Hohelied 5, Vers 10. Hohelied 5, Vers 10. Kann man auch, ist ja ein Seminar, kann man auch gut alles mitschreiben. Ihr habt ja so einen Blog und da hinten gibt ganz viel Platz. Also lohnt sich. Dann hat man die Referenzen. Hohelied 5, Vers 10 folgende, da heißt es, mein Freund ist weiß und rot. Ist gerade Ketchup und Mayo. Auserkoren unter vielen Tausenden, sein Haupt ist feinstes Gold, seine Locken sind kraus, schwarz wie Raben, seine Augen sind wie Tauben in den Wasserbächen, seine Wangen wie Balsambeete, seine Finger wie goldene Stäbe, volle Türkis. Na, die Finger. Wo sind die Finger? Sein Leib ist wie reines Elfenbein mit Saphiren, also man muss da ein bisschen an den Hüften arbeiten, dass das noch wie Elfenbein wird. Ja, seine Beine sind wie Marmorsäulen und gegründet auf goldenen Füßen. Also auch sehr schön beschrieben. Die Körperlichkeit ist also nichts, was tabu ist und die Christen, die das ist alles nur geistlich zu verstehen, sondern da geht es auch richtig körperlich zur Sache und das ist was sehr Schönes. Zweitens, Liebe, Sexualität sind gut in der Hingabe. Wenn man, nee, das ist immer noch alles, Entschuldigung, zurück. Alles noch zum ersten Unterpunkt, Körperlichkeit. Zweitens, Hingabe. Und im Hohelied 2, Vers 16, 6, Vers 3 und 7, Vers 11 heißt es, mein Freund ist mein und ich bin sein. Das heißt, da ist ein Austausch. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern meinem Partner. So ist die Liebe und das ist eine schöne Sache. 1. Korinther 7, Vers 4 heißt es, die Frau verfügt nicht über den Körper, sondern der Mann. Der Mann verfügt nicht über den Körper, sondern die Frau. Wahre Liebe ist so, dass ich mich wirklich ganz dem Nächsten hingebe und ihm gehöre. Sonst liebe ich eigentlich nur mich selbst und ich brauche den Partner nur zur Selbstbefriedigung, im wahrsten Sinne des Wortes. Liebe ich meinen Partner so, dass ich sagen kann, ich gehöre nicht mehr mir, sondern ihr oder ihm entsprechend? Und Hingabe beinhaltet auch Zärtlichkeit. Hohelied 2, Vers 6 und 8, Vers 3 steht, seine Linke liegt unter meinem Haupt und seine Rechte herzt mich. Dass da Zeiten der Zärtlichkeit sind, nicht nur des Sprechens, sondern des Streichelns, der Liebe. Und all das gehört dazu. Liebe ist was sehr Schönes. Und drittens, auch noch unter Punkt zu 1, Dynamik und Leidenschaft. Liebe hat immer was mit Dynamik zu tun, deshalb mache ich mir keine Illusion, dass ich irgendwas sage und ihr würdet irgendwie folgen. Weil, wenn es euch packt, macht es sowieso, was ihr wollt. Liebe macht irgendwie blind. Ich meine, da hatten wir mal so einen so einen Verteidigungsminister, der flatterte dann da zu seiner neuen Freundin da. Also ein erwachsener Mann springt so durch die Wiesen wie ein Vögelchen. Also da gehört einfach die Dynamik dazu. Hohelied 2, Vers 5 oder Hohelied 5, Vers 8 oder da heißt es, die Liebe ist stark wie der Tod. Da ist eine Dynamik drin, da ist Dampf drin. Wenn du verliebt bist, da kann man dich nicht stoppen. Und die Bibel kennt das auch und sagt, es ist gut, ist doch fantastisch. Und die Liebe, viertens, braucht Reife. In Hohelied 2, Vers 7 und Hohelied 3, Vers 5 heißt es, dass ihr die Liebe nicht weckt. Die Liebe hat seine Zeit. Und ich meine, wir sind jetzt alle über den Zeitpunkt hinaus, da nehme ich schon mal an, dass bei euch die Liebe geweckt wurde in irgendeiner Form. Wir sind ja in Jugend, Freizeitheim, kein Kinderaustausch hier. Aber da ist so ein Umbruch von diesem Kindsein zum Jugendlichsein, zum Erwachsensein, zur Reife des Menschen, den muss man erreichen. Und ich sage es euch ganz ungeschminkt, es gibt vorher Zeiten, wo man vielleicht ein bisschen Respekt hat vor dem anderen Geschlecht und nicht so ganz genau weiß. Und man wünscht, die Kinder kommen durchs Küssen. Später wird man feststellen, es ist schön, dass es anders kommt. Aber das ist eine Zeit der Reife. Und diese Reife, die wächst und kommt dann zur vollen Blüte. Und dann hat man eben diese Dynamik. Fazit vom ersten großen Punkt. Sexualität ist ein Geschenk Gottes, was Fantastisches. Kann man genießen, könnt ihr euch darauf freuen, ist was Wunderbares. Wenn ihr in einer Beziehung lebt und Sexualität habt, könnt ihr mir nur zustimmen, hoffentlich an dem Punkt. Wenn du verliebt bist und deine Hormone ein bisschen Turbo tanzen und du sowieso dein Gehirn nicht mehr gerade kriegst und Mathe überhaupt keinen Sinn mehr macht und selbst Fußball plötzlich langweilig wird, ich meine, dann ist wirklich schon die Krankheit ausgebrochen, dann ist es eigentlich ein Zeichen der Gesundheit. Schäm dich nicht dafür. Sei doch froh, dass du so tickst. Meine Güte. Ich habe früher auch immer gedacht, oh, ich darf jetzt nichts denken, die sieht so toll aus. Rechne schnell was. Ja. Gibt ja auch so Bücher, gell, die sagen das so. Läuft rum wie ein Eunuche und wie ein Roboter und dann mit 35 fällt dir dann deine Frau da ins Ehebett und dann weißt es. Nee, der tickt schon vorher und du scannst drauf und runter und du weißt sofort im Klassenzimmer, wow, die ist es. Oder du gehst auf eine Freizeit. Einige haben hier schon 4000 im Zelt gescannt und wissen genau, ups, das ist sie. Sei doch froh, dass du tickst, dass da was lebt, dass du explodierst, dass dein Herz pocht und noch anderes und dann ist es gesund. Und Gott sagt Ja und Amen und Bravo dazu. So. Zweite große Frage. Und jetzt geht's allerdings zur Sache. Darf ich denn jetzt Sex vor der Ehe haben? Das ist ja die Kernfrage. Jetzt habe ich den Dampf, wohin damit? Und dann sagen noch so ein paar Fromme, jetzt musst du warten, Sex gehört in die Ehe. Da kommen sie zu mir dann ins Gespräch, ich habe das gemacht, ich habe meistens Konfis, die fragen mich noch nicht. Aber dann hatte ich mal eine Freizeit und die waren ein bisschen älter und die haben mich Löcher im Bauch gefragt. Und deshalb habe ich gesagt, ich mache das jetzt auch. Und da fragte jemand, ich glaube, ich darf nicht mit dir schlafen, weil Sex gehört in die Ehe. Ich sage, ja, und kannst du mir mal erklären? Nee. Ja, wenn du nicht weißt, warum Sex in die Ehe gehört, dann macht es keinen Sinn. Und wenn es keinen Sinn macht, dann wirst du dich auch nicht dran halten. Diese Frage musst du dir also selbst beantworten. Warum gehört Sex in die Ehe? Übrigens, diese Frage stellt sich für die Bibel gar nicht. Hast du schon mal gesehen? Hast du schon mal irgendwo im Lukas gelesen, Jesus sagt, übrigens, Sex gehört in die Ehe? Hast du das in deiner Bibelausgabe nicht? Ein bisschen schwach. Die ist wahrscheinlich zensiert. Nee, das steht da nicht. Und das ist ja das Interessante. Wir machen uns Fragen von Dingen, die in der Welt gar nicht steht. Das heißt, hab doch Sex. In 1. Korinther 7, ich bin noch nicht am Ende. Im 1. Korinther 7, Vers 9. 1. Korinther 7, Vers 9. Vom großen Kapitel 2. Sex. Darf ich Sex vor der Ehe haben? Erster Unterpunkt. Ja, man darf Sex haben, aber in 1. Korinther 7, Vers 9 steht, wenn sie sich aber nicht enthalten können, sollen sie heiraten, denn es ist besser zu heiraten, als sich in Begierden zu verzehren. Ist dein Dampf groß? Kannst du ihn nicht mehr zurückhalten? Muss es raus? Willst du Sex haben? Heirate doch! Wo ist das Problem? Die Bibel sagt, da ist überhaupt kein Problem. Wenn du Sex haben willst, heirate. Ich verstehe auch nicht. Eigentlich geradlinig, oder? Zweiter Unterpunkt dazu, denn Sex gehört zur Ehe. Ich formuliere mal zur Ehe, nicht in die Ehe, sondern Sex gehört zur Ehe. Klingt so als, naja, jetzt bin ich verheiratet, jetzt muss ich auch Sex haben. Klingt ein bisschen blöd, aber wir kommen jetzt mal von der anderen Seite ran, von da, wo ich noch nicht verheiratet bin. Und da muss ich wissen, Sex gehört zur Ehe. A, Exodus 22, Vers 15 und Entschuldigung, 2. Mose 22, Vers 15 und 5. Mose 22, Vers 28 und 29. Jawohl, da haben wir sie. Könnt ihr abschreiben. Ist ganz wichtig. Da steht, wenn jemand eine Jungfrau beredet und sagt hier, Mädel, siehst fesch aus, die ist noch nicht verlobt und mit ihr schläft, so soll er den Brautpreis für sie geben und sie zur Frau nehmen. Nö, ist doch geradlinig. Wenn du sagst, ey, ich will gern mit dir schlafen, du gehst vorher zum Vater und sagst, was möchtest du gern haben, 5 Kamele, bezahlst sie, heiratest sie und dann kannst du Sex haben. Geradlinig. 1. Mose 2, Vers 24 und Matthäus, damit er auch denkt, das ist ja Altes Testament. Jetzt, ich sehe schon so die Schlaumeier. Altes Testament. Jetzt kommt ein Neues Testament, Matthäus 19, Vers 5 und 6. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern eins. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das haben wir, glaube ich, schon mal gehört, gell? Irgendwo, das ist ein bekannter Vers. Heißt aber, dass wenn du jetzt mit jemandem schläfst, dann bist du ein Fleisch vor Gott. Das heißt, du gehörst zu dieser Frau zusammen. Da bindet euch etwas vor Gott. Und was nun Gott zusammenfügt, soll der Mensch nicht scheiden. Deshalb musst du schon sehr genau wissen, mit welcher jungen Frau du da gerade schlafen möchtest und ob du wirklich mit ihr wirklich bis ans Lebensende zusammen sein möchtest. Denn wenn du mit ihr schläfst, wirst du ein Fleisch mit ihr in Gottes Augen. Das heißt, du wirst als eine Person angesehen. C, dritter Punkt, glaube ich, war da noch 1. Korinther 6, Vers 16 bis 18. Oder wisst ihr nicht, wer sich an eine Hure bzw. Prostituierte hängt, der ist ein Leib mit ihr, denn die Schrift sagt, die zwei werden ein Fleisch sein. Du kannst auch ein Fleisch werden mit der Prostituierten. Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm. Deshalb fliehe der Hurerei. Deshalb passt das nicht zusammen. Du kannst nicht Christ sein. Ich spreche hier nur zu Christen gerade. Die anderen können zuhören, ob sie das wirklich wollen, diesen Stress. Aber wenn du sagst, ich bin Christ, ich habe Jesus in meinem Herzen, sein Geist wohnt in mir, wir haben Pfingsten. Sein Geist ist nur an Pfingsten in die Welt gekommen, sondern er ist auch in mein Leben gekommen. Und ich bin Christ. Und ich binde mich jetzt an eine Frau, dann bin ich mit ihr ein Fleisch und mit Gott ein Geist. Und wie passt das zusammen, wenn sie nicht gläubig ist? Wenn sie eine Prostituierte ist. Sex macht dich eins mit deinem Partner, das musst du wissen. Darf ich Sex vor der Ehe haben? Das gibt es gar nicht, denn wenn du Sex hast, hast du die Ehe. Insofern ist die Frage, hat sich eigentlich erübrigt. Jetzt sagen einige, okay Stefan, genau darauf habe ich gewartet. Wenn ich jetzt mit dir geschlafen habe, dann bin ich ja mit dir zusammen, dann sind wir ja schon eins, dann habe ich ja, du sagst jetzt Ehe irgendwie. Da brauche ich ja gar nicht mehr heiraten. Und da kam letztens mal eine Frau zu mir und sagt, also Sex finde ich gut, mein Partner finde ich gut, mit dem Zusammenleben finde ich gut, Aber Ehe und Hochzeit finde ich, also Hochzeit ist man ja alt, warum macht man das eigentlich? Und wenn ich dann muss ich ja sagen, mein Mann, dann muss ich ja einen Ehering tragen, dann bin ich ja verheiratet, dann bin ich ja alt. Ist das Leben ja vorbei, dann bin ich ja wie meine Eltern. Also, ich mache da die christliche Abkürzung, ich schlafe einfach mit dir und dann, ja, wir sind so eheähnlich irgendwie zusammen. Ja, und da ist jetzt die große Frage, das kriege ich nicht gelöst, wenn ich nicht weiß, was Ehe eigentlich ist und was kirchliche Trauung eigentlich ist. Warum soll ich mich denn trauen lassen? Das ist doch die große Frage. Nochmal, Matthäus 19, Vers 5 und 6. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seine Frau einhängen und sie werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Warum soll ich heiraten? Einfach ganz logische Dinge, also nicht super biblisch, ganz logisch. Erstens, Zeugnis vor den Menschen. Erstens, ich heirate, um ein Zeugnis vor den Menschen abzulegen. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Das ist der kleine Vorspann zu Sex haben. Ich muss auch meine Eltern verlassen. Das heißt, im Privaten muss ich lernen, dazu zu stehen, ich stehe zu dieser Frau und nicht mehr nur zu euch. Und jetzt nicht super geistlich, ganz persönlich. Ich hätte mir nicht vorstellen können, mit meiner Frau zusammenzuleben, eine Ehe, eine Partnerschaft mit ihr zu haben und jedes zweite Mal nach Hause zu laufen und sagen, Mami, ich weiß jetzt nicht, ich möchte jetzt kochen, kannst du mir ein Rührei machen? Und Papi, mein Auto ist kaputt und da muss man. Ich muss selbstständig werden, muss auf meinen eigenen Beinen stehen können. Und dann bin ich reif, dann möchte ich auch meine Ehe, dann möchte ich auch meine Frau haben und heiraten. Ich bin bereit, meinen Eltern zu sagen, ich stehe zu dieser Frau und diese Frau wird das Leben mit mir teilen. Und ich bin bereit, in die Öffentlichkeit hinauszutreten vor den Menschen und zu sagen, das ist jetzt meine Freundin. Und es ist beschämend heute, ich finde das erstaunlich, es ist eine gewisse Unsitte, dass man heute gar nicht weiß, wer ist denn das? Die Leute tauchen da immer so wie so siamesische Zwillinge auf und dann stellen die sich dazu. Und dann sagst du, hallo, und wer ist denn das? Das ist die Susi. Und wer ist die Susi? Kenn ich so. Das ist deine Freundin, jo. Hallo, kannst du zu deinem Partner stehen? Ah ja, ich weiß auch nicht, wo die herkommt, die läuft mir immer so nach. Bin ich bereit zu sagen, das ist die Person und ich stehe zu ihr und sie steht zu mir und wir beide sind öffentlich bereit, das anzuerkennen. Ich will nicht mehr rumflirten, ich will nicht mehr rummachen, ich bin zum Ziel gekommen, das ist meine Lebenspartnerin. Bin ich bereit, da öffentlich zu stehen? Oder heißt es so wie früher, verloben, festnageln und weitergucken? Leute, das ist ein gar nicht christlich, super heilig gucken, rein logisch, bin ich reif für eine Beziehung? Wenn dein Partner nicht reif ist, vor den Eltern und vor deinen Freunden sich zu dir zu bekennen, dann würde ich nicht mit dem in die Kiste. Was soll ich, das Wertvollste mein Leben, das Wertvollste, was mir Gott geschenkt hat, diese Sexualität mit einem Paar, mit jemandem teilen, der nicht Mumm genug hat, vor seinen Eltern, vor meinen Eltern, vor meinen Freunden zu mir zu stehen? Und die Biege macht. Ganz einfach. Dann bin ich noch nicht reif. Und Leute, da kommen dann alle die Leute mit 13, 14, 15 Jahren, wir haben uns so lieb, wir würden gerne schlafen und so, dann heirate doch. Und geh doch zu deinen Eltern und sag hier, ich bin jetzt 18, meine Freundin ist 16, ich weiß gar nicht, wann das Heiratsgebot da überhaupt anfängt oder wann man darf oder nicht. Aber dass man wenigstens mal da hinkommt, 16 ist ja noch drin, ist auch schon ein grüner Bereich. Und dass man dann hingeht und sagt, ich mach das. Und dann frage ich mich, dann gehen auf einmal, wenn ich da mit Leuten rede, auf einmal die Jungs kriegen so große Telleraugen. Wie, was, heiraten, ehrlich zu dir, immer, auf alle Ebenzeiten? Nein, also hallo. Und dann siehst du, wie sie plötzlich fragende Blicke kriegt und rüberguckt. Was sind das für eine? Schwätzt mich dumm und dusselig in die Kiste, aber es ist noch nicht mal Mumm, das irgendjemandem zu sagen. Und dann kommt noch eine schwerere Sache, nicht nur Zeugnis vor den Menschen. Er wird nicht nur Vater und Mutter verlassen. Und damit meine ich jetzt nicht heutzutage ausziehen. Du kannst als Student sein und bis, was weiß ich, bis 35 studieren und immer noch bei deinen Eltern wohnen, ist ja auch gut. Ist ja vernünftig, Familiensippen zusammenzuhalten. Das ist ja nicht der Punkt. Aber bin ich psychologisch reif genug, eine Familie zu ernähren? Bin ich bereit auszuziehen, den Schnitt zu machen, auch zu meinen Eltern? Oder bleibe ich mein Mamasöhnchen? Und bin ich bereit, Zeugnis vor den Menschen zu geben? Das ist meine Partnerin. Und schwieriger kommt jetzt noch, bin ich bereit, Zeugnis zu geben vor Gott? Das ist die Hochzeit. Darum trete ich in die Kirche. Und darum stehe ich vor Gott und sage, ich gebe Zeugnis auch vor Gott. Vor Größerem kann ich das nicht bezeugen, dass das meine Lebenspartnerin wird. Malachi 2, Vers 14, ein ganz versteckter Satz im Alten Testament, letzte Buch im Alten Testament, aber wunderschön formuliert. Da heißt es, aber Gott vermag das Opfer nicht mehr anzusehen, noch etwas Angenehmes von euren Händen empfangen. Gott mag die Opfer nicht, Gott mag dein Leben nicht, der will von euch gar nichts mehr, keine Kollekte, keine Lieder, bleibt fort. Und da sprecht ihr, warum denn? Was hat er denn? Was regt ihn denn auf? Warum ist er denn so aggressiv, der Gott? Und jetzt kommt die Antwort, weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du treulos geworden bist, obwohl sie doch deine Gefährtin und die Frau ist, mit der du einen Bund geschlossen hast. Das heißt, weil Gott Zeuge war, als du gesagt hast, das ist meine Frau, und dann hat Gott gesehen, wie du davongerannt bist und zur Nächsten einen Ehebruch gemacht hast. Und dann sagt Gott, wenn du in diesem Ehebruch lebst, in diesem Sülz, und wenn du nicht mehr treu zu deiner Frau stehst, dann brauchst du mir gar nicht mehr mit Liedern kommen. Dann brauchst du mir gar nicht mehr mit Opfern kommen. Die interessieren mich nicht. Krasses Urteil. Und Gott beruft sich auf einen treuen Schwur, den ich abgegeben habe, und Gott war Zeuge. Bist du bereit, vor Gott zu bezeugen, das ist meine Partnerin? Das ist Ehe. Das ist Hochzeit. Nicht nur schwarz-weiß und Geblümchen und Tringeling und Glöckchen und Orgel und ach, Kuchen und Zucker und Festempfang und alle meine Freunde, super. Sondern ich bin Zeuge vor meiner Gemeinde und ich bin Zeuge vor meinen Freunden, meinen Eltern und Gott. Das ist meine Frau. Und das ist die Wichtigkeit der Ehe. Du schließt einen Bund, einen Vertrag und Gott ist dabei Zeuge. Klammer auf, wir verheiraten. Uiuiui. Da hat uns einer zugehört. Der könnte uns mal beim Wort nehmen. Können wir um Gnade bitten, dass wir weiter treu bleiben, weiter in unseren Ehen bleiben und in unseren Beziehungen leben. Und dann drittens natürlich, ich bitte in diesem Unterbereich, Ehe, warum soll ich kirchlich heiraten? Erstens Zeugnis vor Menschen, Zeugnis vor Gott und Segen für die Ehe. Matthäus 19, Vers 5 und 6. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Ich fange dort diese Ehe an. Ich bin jetzt bereit, mich zu lösen. Jetzt binde ich mich an die Frau, bevor ich Sex mit ihr habe. Ich bin bereit, den Bund mit ihr zu schließen. Und das mache ich in der Ehe. Und warum gehe ich dann zu Gott? Naja, weil ich am Anfang, bevor ich mit ihr schlafe, Gottes Segen haben möchte. Ich habe eben gesagt, du kannst, schlaf doch einfach mit ihr, hab doch Segen und fang die Ehe an. Und deshalb warte ich nicht bis zur Hochzeit, weil die Hochzeit dann ist. Weil ich möchte am Anfang meinen Segen haben. Ist es doch logisch. Ich will am Anfang meines Bundschlusses den Segen haben. Genauso wie ich auch auf eine Autofahrt gehe, von Obernhof, das ist da nördlich von Frankfurt, hierher und fange nicht plötzlich in Karlsruhe an zu beten. Ach Herr, Pause an den Rand fahren, habe ganz vergessen. Und Herr, ich möchte dich jetzt bitten für die Bewahrung auf der Fahrt. Wenn ich es vergessen habe, kann ich es immer noch machen. Aber das ist doch unlogisch. Ich bete doch am Anfang, wenn ich losfahre, nördlich von Frankfurt, dass er mich auf der Fahrt bewahrt. Wenn ich in eine Prüfung gehe, ins Abi-Prüfung, da bete ich doch vorher. Gut, ich meine, manche beten erst nachher, nachdem die Fünfen gehagelt sind. Aber in der Regel fange ich doch vorher an, Herr, ich habe jetzt die Prüfung, hilf! Ich fange doch an, wenn ich eine Firma aufmache und sage, ich möchte am Anfang gesegnet werden. Ich will von Anfang an deinen Segen haben. Da geht keiner hin und macht es mittendrin. Ach ja, jetzt könnte ich mir auch noch einen Segen abholen. Aber bei der Ehe machen wir das. Jetzt haben wir Sex, jetzt haben wir Party, jetzt machen wir, was wir wollen. Und so in 10 Jahren wäre es schön, am besten so irgendwo im Juni, da soll es nicht regnen, habe ich gehört. Da suchen wir uns einen schönen Samstag raus und dann feiern wir. Gott, das wäre schön, jetzt brauche ich dich noch nicht, die nächsten 5 Jahre schlafe ich so mit meiner Freundin, kannst du mich ja auch so ein bisschen segnen, aber dann, wenn ich in 5 Jahren dann heirate, wäre es schön, wenn du dann vorbeikommst und mir noch deinen Segen gibst. Wäre doch nett. Ja, was denn? Was ist das? Also steht ja da nicht drin, aber das ist doch für mich, also könnt ihr folgen oder nicht. Für mich macht es Sinn, dort, wo ich der Dampf groß ist, wo ich bereit bin, mit der Frau zu schlafen, dort mache ich es vor Gott und bitte in dem Moment um seinen Segen. Was ist Segen? Sein Segen ist sein Wohlgefallen, seine Zustimmung. Ich sage, Herr, ich möchte, dass dir diese Partnerschaft, dieser Bund ein Segen wird und dass du für uns ein Segen bist und dass wir für andere ein Segen werden. Und darum bitten wir dich um deine Hilfe. Und darum heirate ich. Genauso wie wir unsere Menschen fragen, wie wir vielleicht noch unsere Eltern gefragt haben oder die Schwiegereltern gefragt haben, kriegen wir euren Segen zu dieser Partnerschaft? Kriegen wir euer Wohlwollen zu dieser Partnerschaft? Und wir fragen alle, aber fragen wir auch Gott? Und fragen wir ihn am Anfang unserer Beziehung oder nehmen wir uns eine gewisse Auszeit, die wir für uns selbst nehmen? Jetzt sagen einige, dritter großer Punkt, okay Stefan, hast mich überzeugt, ich muss heiraten, na gut. Dann mache ich das auch. Aber ich weiß ja, wann ich heirate. Das machen wir jetzt in 2 Jahren. Geht leider nicht früher. Geht wirklich nicht. Aber warum müssen wir denn jetzt warten? Ich meine, wir sind jetzt wirklich schon so lange befreundet. Also ein halbes Jahr und das geht schon. Also wirklich. Und wir wollen in 2 Jahren heiraten. Ich kann einfach nicht mehr warten. Warum soll ich bis zur Trauung warten? Erstens. Das ist der vierte große Punkt. Warum soll ich bis zur Trauung warten? Erstens, wenn ich Gewissheit habe, ist es ein Zeichen der Disziplin und der Keuschheit. Dass ich dann einfach sage, okay, dann halte ich das noch aus. Ich würde am liebsten jetzt heiraten, dann heirate ich. Wenn ich aus irgendeinem Grund, es können ja viele Gründe sein, sagen, es geht nicht, es passt jetzt gerade nicht, wir wollen noch, bis die Tante Erna wieder aus Amerika kommt und das und ich möchte noch mein Abi oder was auch immer. Gibt ja legitime, so, tolle Gründe und es eben heute noch nicht klappt und morgen auch noch nicht und übermorgen auch noch nicht, dann bleibe ich eben so lang keusch. Da steht in Galater 5, Vers 23, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Übs, gegen all dieses, ach, Übs ist Keuschheit. Steht ein komisches Wort. Ich habe mal so ein Buch gelesen, darf ich sehr empfehlen für Leute, die mit dieser Sache kämpfen, Eine harte Liebe von Elizabeth Elliot. Ich hoffe, das gibt es hinten in dem Buchladen. Und die schreibt auf Seite 102 sagt sie, es war eine Frage der Keuschheit. In der heutigen Gesellschaft ist das ein aus der Mode gekommenes Wort. Für einen Christen bedeutet es eine wichtige Pflicht. Keuschheit ist die Enthaltung von sexueller Betätigung. Für einen Christen gibt es nur eine einzige Regel, totale Enthaltung von aller sexuellen Aktivität außerhalb der Ehe und absolute Treue innerhalb der Ehe. Und das gilt ohne Wenn und Aber, hat sie geschrieben. Könnt euch mit der auseinandersetzen. Aber Leute, lasst uns das wieder hochhalten. Warum ist das so verpönt? 1. Thessalonicher 4, Vers 3, denn das ist der Wille Gottes. Wir fragen immer, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Der Wille Gottes ist eure Heiligung, dass ihr meidet die Unzucht. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinheit, sondern zur Heiligung. Dann lasst uns das trainieren, lasst uns das leben, lasst uns unsere Finger im Griff haben. Und lasst uns treu leben. Ein kleiner Gedanke, der mir dabei sehr geholfen hat, steht auch nicht in der Bibel, aber ein kleiner Gedanke, den man vielleicht mal nachverfolgt, ist die Frage, man kann ja sagen, keusch ist also furchtbar stressig, warum soll ich denn da jetzt so keusch sein? Naja, weil du in der Ehe auch keusch sein musst. Nicht mit deiner Frau, aber mit den anderen Frauen, mit der Kollegin, der Kommilitonin, dem Anhalterin, der, was weiß ich, der Bürokauffrau oder was weiß ich, Hotelhelferin dort. Überall gibt es Versuchungen, da musst du genauso treu sein und keusch sein. Keusch ist also keine Erfindung, die man sagt, ah ja, irgendwie, und mit der Ehe hört das auf. Nein, auch in der Ehe ist das. Und insofern ist es eine gute Übung, vor der Ehe das zu tun, was ich in der Ehe ja auch leben will. Macht das Sinn? Mir macht es Sinn. Wenn ich meiner Partnerin doch in der Ehe treu sein möchte und da nicht rumhuren möchte und rumbaggern und rumflirten und jeden da angraben, dann kann ich es doch auch vorher. Wobei, meine Frau war ziemlich tolerant. Ich habe da noch ein bisschen rumgeschlafen und so, bis zur Hochzeit. Aber ich sage, ist ja nur bis zur Hochzeit. Ab dann bin ich keusch. Da wird die auch sagen, du kannst vergessen. Und es ist doch ein Zeichen meiner Liebe, wenn ich meiner Ehepartnerin oder meinem Ehepartner zeigen kann, ich kann mich beherrschen und ich werde mich so beherrschen vor der Ehe, wie ich mich dann auch in der Ehe beherrschen will. Und genauso hoch, wie ich die Latte in der Ehe ansetze, genauso hoch setze ich sie auch vor der Ehe an. Sonst sage ich am Ende wie Bill Clinton, I did not have sex with that woman. Der hat alles mit der Frau gemacht. Nur den letzten Beischlaf nicht. Und dann sagt die Hillary, ach, dann ist ja gut. Dann sind wir uns aber wieder lieb. Und wir machen genau das Gleiche. Und sagen, naja, wir haben ja nicht, also wir haben ja, das Letzte haben wir ja nicht gemacht. Leute, warum machen wir das vor der Ehe? Warum ist das plötzlich anders als in der Ehe? Ich muss mich in der Ehe genauso am Riemen reißen. Das darf ich euch sagen. Ich bin jetzt 11 Jahre verheiratet und das ist eine ganz schöne Sache, du. Und ich musste vor der Hochzeit anfangen, genau in diesem Bereich zu arbeiten und zu sagen, Gott, ich möchte anfangen, treu zu sein. Wenn die Treue kommt, nicht weil da so ein Blechring oder ein Goldring an deiner Hand ist. Du wirst nicht automatisch zu Mornuchen oder blind oder du blendest alle 50% der Weltbevölkerung aus, weil du verheiratet bist. Das geht vielleicht mal 3 Monate, aber die poppen dann überall wieder hoch. Und plötzlich hast du wieder da ganz viele Frauen. Und du musst auch treu sein. Also fang doch einfach an, vorher treu zu sein. Es tut doch gar nicht weh. Ist doch nicht lange. Und dann zweitens, wenn du dir nicht sicher bist, so wie bei den Leuten, die sagen, ich bin mir sicher, ich will die heiraten oder ihn, dann hab das doch mal als kleine Übung, als kleine gottgegebene Übung und der Disziplin. Und die zweite Sache ist, wenn du dir nicht sicher bist, das ist ja noch wilder, dann warte doch umso mehr, bis du sicher bist. Nutze die Zeit zum Kennenlernen. Nutze die Zeit zum Kennenlernen. Fang doch mal an, mit den Leuten zu reden. Geh doch mal mit deinem Freund in die Gemeinde. Geh doch mal in die Gemeinschaft. Red doch mal mit denen. Versuch doch, die auch mal kennenzulernen. Ohne gleich, dass du die Finger überall hast. Und ich schimpfe nicht mit euch. Das ging bei mir genauso. Das war doch ideal. Was muss man dafür reden? Ich musste die gerade mal im Zimmer besuchen. Da wurde es ganz still. Aber da rauszukommen, und sich gar nicht in die Versuchung zu führen, sondern anzufangen zu reden. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Übrigens ist die Rede und die Gemeinschaft mit anderen Leuten ein ganz gutes Korrektiv. Was für einen Partner habe ich denn da? Der mag ja super attraktiv sein, aber nach 1-2 Wochen merke ich plötzlich, der redet immer denselben Stuss. Dann hast du noch Zeit, wirklich wegzukommen. Wenn du erstmal mit ihm geschlafen hast, dann ist die Bindung plötzlich da. Und wie viele Leute kenne ich, die haben mit jemandem geschlafen und stellen nachher fest, was das für eine Nase ist. Und dann kommen sie nicht mehr weg. Weil die Bindung natürlich haftet. Dreh den Spieß um, lern die Person kennen, rede mit ihr, geh aus, beobachte sie, wie ist der mit den Kumpels? Bei dir ist der super freundlich, kaum dass er mit den Kumpels ist, hängt er den, und du denkst, das kann nicht sein. Wie geht er mit seinen Eltern um? Tolle Prüfung. Da weißt du schon, wie der später mit dir umgeht.
Wo ist eine Fraß? Jetzt geh mal her.
Und die Socken kommen da hin und da kommt das hin. Dann wirst du heiraten, schön. Lern die Leute kennen. Geh hin. Guck, wie ist es in der Gemeinde. Guck, wie ist sein Glaubensleben. Guck, wie sind seine Beziehungen. Und wenn du dich schon nach 2 Wochen langweilst, wie willst du das denn im Leben aushalten? Gute Überlegung. Lern die Person kennen. Zweitens, B, sei bereit, dich ganz und gar zu verschenken. Spar dich auf, verkauf dich nicht zu billig. Auch wieder eine harte Liebe. Auch da hat es ganz viel zugeschrieben. Und ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Und das, was ich von meiner Partnerin erwarte, und ich wollte eine Frau haben, die nicht schon vorher durch 20 Betten gestiefelt ist. Sondern ich wollte eine haben, die so viel Gottvertrauen hatte, die sich aufbewahrt hat für die Liebe ihres Lebens. Und ich habe gesagt, wenn ich das erwarte von meiner zukünftigen Partnerin, dann darf sie das auch von mir erwarten. Und dann möchte auch ich mich aufbewahren. Und natürlich gibt es Fehler, man läuft in die Fettnäpfchen rein. Aber im Kern habe ich mich entschieden, ich sage, ich möchte ihr treu bleiben und ich möchte nicht vorher durch 15 Betten gestiegen sein. Wie du mir, so ich dir. Das allein, wo steht das in der Bibel? Das ist einfach ein Zeichen der Ehrerbietung seines Nächsten gegenüber. Und der Logik, auch an diesem Punkt für mich. Und dann habe ich auch noch gesagt, C2C, Ungewissheit, warum muss ich warten? Ich weiß doch, wir sind jetzt schon seit 3 Monaten, seit 9 Monaten zusammen und wir können nicht mehr warten und ich bin 15 und sie ist 13. Und nein, und da lacht nicht. Das tut weh. Der Dampf ist schon groß. Was machst du denn? Ich kann nur appellieren, ich kann es was soll ich sagen? Ich bin ja über in Jordan. Ich bin ja schon alt und Gruft und habe 4 Kinder. Aber ich kann nur flehen, lass dir doch Zeit zur Reife, lass dir Zeit heranzuwachsen. Hohelied haben wir schon gehört, da heißt es, ich beschwöre, dass ihr die Liebe nicht aufweckt, bis es ihr selbst gefällt. Lass dir Zeit am inneren Wesen. Und Leute, ich habe hier wieder einen Zeitungsartikel, wenn Mama ein Kind ist, 2003 waren es 5.131, aber auch die Zahl der Schwanger, also Kinder, die zur Welt gebracht wurden, von Mädchen und nicht von von Teenagern unter 18. Und dafür war die Abtreibungszahl auch enorm hoch. Wieso kommt das? Es ist eine Mischung aus jugendlichem Risikobereitschaft, mangelnde Fähigkeit zu planen oder Alkohol- und Drogenkonsum. Den Hauptgrund sieht die Frauenärztin aber in der Aufklärung. Ich würde mal sagen, in der nicht vorhandenen Aufklärung. Ich würde nur sagen, hier, lass dir Zeit. Ich weiß, der Druck ist groß und du willst Sex haben. Aber lass dir Zeit, auch wirklich heranzuwachsen. So ein Kind ist eine Riesenverantwortung. Und wie ist es mit deiner Ausbildung? Und wie geht das weiter? Und dann kommt nachher die Spannkraft rein. Dann kommt ja noch dein ganzer Verwandlungsprozess. Mach doch deine Lehre. Dann auf einmal treibt die dich dahin. Ihn treibst dahin. Du gehst noch dorthin. Du machst noch diesen Missionseinsatz. Und da kommen Spannungen rein. Wartet doch, bis ihr erwachsen seid. Und wenn Gott will, wird Gott euch zusammenhalten, zusammenführen und zusammen alt werden lassen. Aber lasst euch Zeit zur Reife. Lasst euch Zeit, erwachsen zu werden, euren Hobbys nachzugehen, etwas zu lernen, zu reifen und voranzukommen. Warten. Warten. Und ich hoffe, ich habe da genug erzählt an diesem Punkt. Fünftens, und das ist mir ein wichtiger Punkt, ich war jetzt sehr strikt vielleicht, aber was ist, wenn es jetzt passiert ist? Und ist mir ganz wichtig, dann ist Vergebung ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ist, wenn wir zu weit gegangen sind? Und wir gehen alle irgendwo zu weit, nicht wahr? Der eine dort, der andere hier. Dann müssen wir einfach um Vergebung beten. Es gibt Zeit, um Vergebung zu bitten. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend und Ungerechtigkeit. Er reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und ich kenne es aus meinem eigenen Leben, dass mich das selbst oft beschämt hat, meine eigene Unreinheit, Unkeuschheit, dort, wo wir zu weit gegangen sind. Und Leute, das ist das, was ich auch heute Morgen sagte. Gott möchte unser Angesicht wieder erheben. Und es sind manchmal Dinge in der Beziehung vorgefallen. Man hat keinen ermordet, man hat kein Geld geklaut, man hat keine Drogen genommen. Aber irgendwie kommt die ganze geistliche Ebene in Schieflage und ich bin trübe und traurig aus einem Grund, weil ich mit meiner Freundin oder umgekehrt mit meinem Freund zu weit gegangen bin. Und das merkt keiner. Die Eltern merken, dass du muffelig bist. Und die Freunde merken, irgendwas ist anders. Aber sonst weiß keiner, wo kommt denn das her. Nur du weißt es. Und dein Partner. Und da geh doch hin zu Gott und sag, Gott, wir haben das jetzt gelernt. Ich möchte das wieder. Ich möchte das wieder klar Schiff bringen. Ich möchte das wieder in Ordnung bringen. Und Gott vergibt dir das. Gott gern alles, alles, alles vergeben. Und dann hebt er dir dein Gesicht und sagt, jetzt fang wieder an zu strahlen. Du darfst wieder nach vorne gucken. Du bist wieder rein. Du bist wieder gut. Und ich bin dir gut. Und du kannst die Beziehung neu pflegen. Fang neu an. Und das ist das Wunderbare. Im Gegenteil, 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Da gibt es keinen, der nicht fällt. Und ich sage euch das ganz ehrlich, ich falle auch. Jeder fällt. Und da gibt es keiner, der auf dem hohen Ross sitzt und sagt, ich kann rein und tugendhaft und keusch bleiben, ich halte das durch. Wir fallen alle mannigfaltig. Und ich bin vor meiner Ehe gefallen, ich bin auch in meiner Ehe immer wieder gefallen, wenn es nicht zum offenen Ehebruch kommt, so sind ja auch die Gedanken noch da, das sind Dinge in meinem Leben, die immer wieder Ehen, Beziehungen kaputt machen. Und Gott sagt, da gibt es keinen, der kein Sünder ist, aber wir können Beziehungen heilen und gesund machen. Diese Erkenntnis führt mich nicht in eine Selbstrechtfertigung und sagt, Edge, habe ich doch gesagt, jeder ist schuld, dann kann ich auch. So nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. sondern diese Erkenntnis treibt mich zur Demut und zur Buße. Dass Gott sagt, hey, du kannst wieder neu anfangen. Ich mache das wieder gesund, ich mache das wieder heil. Ich mache das wieder heil, dass du deine Eltern was vorgelogen hast. Du bist Jugendleiter, du bist in der Verantwortung, hast an dem Punkt versagt. Ich mache dich rein, dass du wieder gut deinen Jugendkreis leiten kannst mit offenem Gesicht, ohne dass du was verstecken musst. Ich mache es wieder gut. Bitte um Vergebung. Und zweitens, sei bereit, auch wirklich neu anzufangen. Kehre zurück, nutze diese zweite, dritte oder wie viel oft diese Chance. Wenn du zusammen schläfst, zusammen wohnst, vielleicht zieh doch einfach auseinander, bis du wirklich heiraten willst. Oder seh zu, dass du in der Woche das Fest organisiert kriegst. Werd doch praktisch. Wenn du noch nicht heiraten willst, dann bitte mit deiner Freundin, sag, dass ihr beide die Kraft habt, keusch zu sein, dass ihr euch beide versprecht, euch nicht gegenseitig in Versuchung zu führen, weil mal ist der eine schwach, war der andere. Dass wir sagen, hey, das ist uns wichtig. Wir wollen jetzt noch nicht heiraten, aber wir wollen irgendwann, aber bis dahin wollen wir das üben. Und Herr, schenk uns diese Bereitschaft, neu anzufangen und auch in dieser Klarheit jetzt zu leben. Sprüche 28, Vers 13. Sprüche 28, Vers 13 ist mir in dieser Situation mal wichtig geworden. Da heißt es, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Warum? Na, weil du Gott nicht belügen kannst. Du kannst die ganze Welt, du kannst die ganze Gemeinde, du kannst alle belügen. Aber Gott nicht. Und deshalb wird es dir nicht gelingen. Und das weißt du. Wer sie aber bekennt, die Sünde, und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wenn du wirklich Umkehr tun möchtest, dann sei bereit, es zu bekennen und zu lassen. Das bringt nichts, in Krokodilstränen auszubringen, sagen, ah, wir haben miteinander geschlafen. Entschuldige, Herr, morgen ist eine Fete, da wollten wir uns wiedersehen. Und dann ist man genau, ich bin so, vielleicht bist du hier, was erzählt er da immer, ich habe überhaupt kein Problem. Ich kenne das, dass ich Situationen hatte, wo ich gesagt habe, Herr, es tut mir leid, und chill, 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 weil es die nächste Möglichkeit. Und da muss ich mit meinem eigenen Herzen erstmal klar werden, Herr, ich möchte es wirklich nicht mehr. Denn Gott gehört ja beide Gebete, dein öffentliches Bekenntnis mit Krokodilzähnen und dein inneres Herz, was sagt, und wann kann ich wieder mit dir schlafen? Und Gott sagt, was willst du denn jetzt für einen Wunsch? Willst du jetzt mit dir schlafen oder willst du es nicht? Ich weiß gar nicht, was ich dir da beantworten soll, sagt Gott. Und dann musst du erstmal selbst klar werden, will ich von Herzen in Keuschheit leben oder in der Ehe in Treue leben? Oder schiele ich schon wieder und sage, ah, da geht der Arbeitstag wieder los, ah, Kollegin ist wieder vom Urlaub. Ah ja, ich will nicht mehr so, ja, tut mir echt leid, dass ich letztes Mal so viel geflirtet habe, will ich nie mehr machen. Aber so ein bisschen. Ich muss in meinem Kopf klar werden, in meinem Herzen klar werden. Deshalb, ich sage das nicht nur zu denen, die warten, sondern auch zu uns Ehemännern. Leute, wir brauchen Gott, wir brauchen deine Hilfe, um nicht nur treu zu werden, sondern auch treu zu bleiben. Und wir brauchen diese Eindeutigkeit, dass wir es lassen wollen. Aber Vergebung ist jedem von uns ein Heim. Lasst uns die Bibel vor Augen haben, da gibt es Mörder, da gibt es Ehebrecher, wie zum Beispiel den David. Aber er ist König geblieben, er hat es bekannt. Und was hat er bekannt? Ehebruch und Mord. Aber Gott hat ihn gesegnet und hat gesagt, okay, dann sind dir deine Sünden vergeben. Da gibt es nichts, 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 was Gott dir nicht vergeben kann. Und das ist wunderbar. Einen kleinen Punkt habe ich noch, das ist der sechste. Nur noch zu klein denken. Für diejenigen, die sagen, ja, ich möchte einen Partner haben, dann möchte ich sagen, bist du auch bereit, die Verantwortung für eine Ehe zu nehmen? Das war so zum Thema Reife. Bist du reif genug? Bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Was hat denn das damit zu tun? Nun, bin ich bereit, meinen Partner wirklich ganz zu lieben? Epheser 5, Vers 22 heißt es, ihr Frauen ordnet euch dem Manne unter wie dem Herrn. Epheser 5, Vers 25 geht weiter, und ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde lieb hat und hat sich selbst für sie dahingegeben, um sie zu heiligen. So sollen auch die Männer, da ist der Text länger, habt ihr schon mal gemerkt, so sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Als Ehepartner bin ich ganz gefordert, und das sage ich euch jetzt mit vier Kindern, das ist Arbeit. Und bin ich bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Ich gehöre mir nicht mehr selbst, sondern meinem Partner. Das heißt, ich habe eine Verantwortung diesem Partner gegenüber. Bin ich bereit für diese Selbstlosigkeit oder lebe ich eigentlich noch im Egoismus? Lebe ich eigentlich mein Ding? Ich habe meine Frau, die will ich haben, aber eigentlich, die sieht gut aus, die passt gut zu mir und deshalb will ich sie haben. Aber bin ich bereit, wirklich alles für sie hinzugeben? Was ist, wenn sie einen Unfall hat, einen Tag später? Wir hatten einen Mitarbeiter bei uns, der hat geheiratet, seine Frau, nach der er sich lange gesehnt hat. Sie haben geheiratet und sie ist Krankenschwester gewesen. Auf einem Abend, auf dem Nachhauseweg, ein, zwei Wochen nach der Hochzeit, ist sie hinten im LKW draufgefahren mit dem Fahrrad und ist ins Koma gefallen. Kopfverletzung, Koma, behindert. Zwei Wochen nach der Hochzeit. Dann wacht sie irgendwann auf und sie wusste gar nicht, dass sie verheiratet war. Bist du bereit, als Mann dieser Frau die Treue zu halten? Und er hat es. In guten wie in schlechten Tagen. Und er hat es. Sie ist immer wacher geworden, sie ist immer weiter wieder zu sich gekommen. Und sie haben sich wieder schätzen und lieben gelernt. Und sie haben was Wunderbares gemacht. Sie haben wieder geheiratet von demselben Mann, der sie getraut hat. Und haben das einfach nochmal erneut, dieses Versprechen, damit sie das wieder nachvollziehen konnte. Weil sie konnte sich wirklich nicht an diese Trauung erinnern. Bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen? Oder ist das eigentlich nur Egoismus in meinem Leben? Und Leute, ganz ehrlich, das demütigt mich. Und Leute, ich bin ein Prediger, aber dann geht daheim auch die Diskussion los, wer bringt den Müll raus? Das habe ich doch letzte Woche gemacht. Ja, letzte Woche, genau. Der quillt schon dreimal über und ich habe ihn fünfmal runtergebracht. Und dann gucken meine Frau und ich uns an und sagen so, wer macht die Toiletten? Wer von den Eltern, den Jungs, hat da wieder nichts unter Kontrolle gehabt? Und da sind ganz normale Situationen, wo ich auch drin stehe, wo ich sage, ich bin Prediger, ich habe ein geistliches Amt, das müssen die machen. Das ist eine Frauenrolle, die soll daheim putzen und pflegen und ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Und dann sagt Gott, Moment, ihr seid beide meine Kinder, ihr seid beide geehrt, ihr habt beide eine Aufgabe und du sei ja nicht zu fein, auch mal ein bisschen Toilette zu machen, auch mal Müll wegzubringen, auch dies und das, auch Kinder zu erziehen, auch Windeln zu wechseln und da bist du mitten im Quark. Und Gott sagt, bist du bereit, die Verantwortung, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, bist du bereit, die Verantwortung zu übernehmen? Ich mache euch keinen Horror vor der Ehe, es ist das Schönste, was es gibt. Es ist das Schönste, was es gibt und ihr könnt euch darauf freuen. Aber ihr müsst wissen, es hat grundsätzlich mit meiner Einstellung zu tun, bin ich bereit, für meinen Partner zu leben? Oder habe ich immer noch meine Geheimagenda, wo ich sage, der muss für mich leben. Die sieht so toll aus, die wird immer jugendlich und knackig sein und für mich da sein. Viel Spaß, wenn du 70 bist. Und Leute, darum gibt es leider auch da einige Punkte, die ich noch erwähnen könnte, wenn ich Zeit hätte. Ein letztes, bin ich bereit, auch Einbußen im Dienste des Herrn hinzunehmen. Magnus Malm sagt, oder 1. Korinther 7, Vers 32 heißt es, ich möchte aber, dass ihr ohne Sorge lebt. Wer ledig ist, der sorgt sich um die Sache des Herrn, wie er dem Herrn gefalle. Wer aber verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und so ist er geteilten Herzens. Und das ist so. Und dann wollte ich für Gott kämpfen und wirken und predigen und machen und tun. Und dann sagt meine Frau, wenn du das willst, dann hättest du aber nicht die Kinder in die Welt setzen sollen. Und hat's recht. Dann hast du auch eine Aufgabe für die Familie. Und da sind Kinder eine genauso geistliche Aufgabe wie Predigen vor 3000 Leuten. Und dann hat das genauso seinen Stellenwert. Da kriegst du keinen Applaus, aber dann ist es genauso eine segensreiche Arbeit. Bist du bereit, und das sage ich denen übermotivieren, es gibt ja Leute, die sagen, die brennen für den Herrn und sagen, jawohl. Magnus Malm schreibt dazu auf Seite 198, da schreibt er Folgendes dazu. Eins muss klar sein. In diesem Zusammenhang ist für ihn der Zölibat eine realistische Option. Paulus knüpft hier das Jesu-Wort von den Menschen an, die auf Ehe verzichten, um Gott besser dienen zu können. Es ist offensichtlich, dass der Unverheiratete flexibler in seinem Dienst ist. Er kann seine Zeit und Kraft ganz anders zur Verfügung stellen und darüber hinaus aus seinem Leben ein sichtbares Zeichen der ganzen Radikalität der Berufung machen. Alles Gott gegeben. Aber genau wie auch die Ehe setzt dies eine völlige Freiwilligkeit voraus. Und da hat auch Zölibat seinen Platz. Und wenn du hier sitzt und sagst, eigentlich, ich brenne so für Jesus und da geht gar nichts, dann musst du das auch wissen. Ehe wird Verantwortung abzweigen. Und deshalb Hardcore-Prediger, die es hier vielleicht gibt, überlegt es euch sehr gut. Dann bleibt Hardcore-Prediger in eurem Jugendkreis, brennt und dient für den Herrn. Aber wenn ihr verheiratet seid, dann haben wir eine gottgegebene Pflicht, der wir auch nachkommen müssen. Und das müssen wir auch abwägen. Bist du bereit für die Verantwortung? Fazit, zwei Sätze. War so lang, aber die zwei Sätze kann man sich gut merken, kann man auch aufwachen und dann hat man alles mitgekriegt eigentlich. Es ist eine Killerzeit, 13.30 Uhr, ist meine Mittagsschlafzeit nochmal. Erster Satz, wenn du Sex willst, heirate. Zweiter Satz, wenn du nicht heiraten willst, warte. Ende. Moment, noch nicht ganz. Dazu sagt Gott Bravo. Dazu sagt Gott Bravo. Er sagt Bravo zur Sexualität. Er sagt Bravo zur Ehe. Das findet er super. Er sagt Bravo zur Keuschheit, Geduld und Disziplin. Er sagt Bravo zur Verantwortung und Hingabe. Und er sagt auch Bravo zur Buße und zu einem Neuanfang. Das dürfen wir genauso machen. Sensible Bereiche. Ich wünsche euch Gottes Segen an dem Punkt, wo ihr seid, dass Gott euch stark macht an dem inneren Menschen, dass ihr heile, gesunde, schöne Beziehungen leben könnt. Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, ich möchte beten für die, die keinen Partner haben. Die sagen, sie sind zerrissen von dieser eigenen Sexualität und wünschten sich nichts Lieberes als einen Partner. Herr, dass du ihnen Geduld schenkst, dass du ihnen der liebste Partner bist, den sie haben können, dass du ihnen ganz groß bist, dass du ihre inneren Schmerzen und ihr großes inneres Loch, was sie nicht füllen können, irgendwie doch auffüllst und segnest und deine Liebe hineinfließt, dass sie geborgen sind in dir. Ich möchte dich bitten für diejenigen unter uns, die verliebt sind, über den Kopf hinaus und die gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrem ganzen Druck und ihrer ganzen Freude und Verliebtsein und Sexualität. Herr, dass du ihnen die Geduld gibst, damit weise umzugehen und später Ehen zu beginnen, die segensreich sind. Ich möchte dich bitten für die, die in dieser verlobten Zeit sind, dass du ihnen die Kraft gibst, mehr voneinander zu lernen, aufeinander zu hören und sich zu achten, auch gerade in den letzten Momenten vor der Eheschließung, dass sie deine Stärke und Keuschheit und Kraft auch in dieser Phase kennen. Ich möchte dich bitten für die von uns, die verheiratet sind, dass wir unsere Partner ehren und achten, dass wir sie lieben und für sie da sind, dass wir ihnen die Treue halten und Herr, dazu brauchen wir deine Gnade, das können wir nicht allein. Herr, binde uns die Augen an unseren Partner, binde uns die Hände, dass sie da bleiben, wo sie hingehören, binde unser Herz an unseren Partner und binde unsere ganze Leidenschaft an dem Menschen, dem wir geschworen haben, ewig treu zu bleiben. Ich möchte dich bitten für die, die gefallen sind, vor der Ehe, in der Ehe, Herr, dass wir mit unseren wunden Knien und Herzen zu dir kommen, dass wir Buße tun, dass wir es bekennen und dass du uns erhebst, unser Kopf erhebst, unsere Augen erhebst, dass du sagst, es ist gut, es ist vergeben. Und dass du uns dieses neue weiße Blatt des Lebens und der Reinheit in unseren Beziehungen schenkst. Ich danke dir, dass wir Christen sein dürfen, die diese Vergebung erfahren können. Herr, segne jeden Einzelnen hier. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du dazu Bravo sagst. Amen. Amen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich wollte nur sagen, das ist da gibt es auf dem Treffpunkt sicher Dinge. Vielleicht ist es gut, gerade jetzt mit jemandem zu reden und das gerade aus der Welt zu kriegen. Ich glaube, der Treffpunkt ist noch auf. Ich versuche irgendwann später an meinem Stand zu sein. Da gibt es so einen Fackelträgerstand, da hinten so ein Pavillon. Und da kann man dann mich noch erwischen und sagen, das war ja blöd oder wie hast du das gemeint oder kann ich mal mit dir beten. Ich bin für euch da dann.